den sich darüber Gedanken machen, eine totale Veränderung in ihrem bisherigen spirituellen Leben erreichen können. Indem sie genau die gleichen Tätigkeiten tun, die sie schon tun, aber auf einem ganz anderen Boden, auf einer völlig neuen Grundlage. Bevor ich jedoch sprechen werde, werde ich noch ein paar Sanskrit-Mantren sprechen. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
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 Radhe Radhe Govinda.
Radhe Radhe Govinda.
Govinda Radhe Radhe.
Govinda Radhe Radhe.
Radhe Radhe Govinda.
Radhe Radhe Govinda.
Govinda Radhe.
Govinda Radhe.
Hare Krishna. Klingt genau wie ein Chorus in Vrindavan, ein heiligen Ort in Indien. Schön. Stellt euch bitte folgende Situation vor. Jemand will in einer Stadt einen lieben Freund besuchen, ist aber das erste Mal in der Stadt. Und er hat eine Straßenmappe, oder wie sagt man, eine Straßenkarte, wo die Stadtnamen oder die Straßennamen eingetragen sind, versucht jetzt anhand dieser Karte die Adresse, die ihm der Freund geschrieben hat, zu finden. Er findet auf der Straßenkarte die angenommene Straße, das heißt, nennen wir sie mal Waldweg. Er findet, aber wenn, als er versucht, den Waldweg zu finden, kommt er, kann er sich überhaupt nicht orientieren. Er versucht herauszufinden, wo er denn jetzt steht, aber nichts auf der Karte deutet darauf hin, dass er an der Ecke steht, die ihm die Straßennamen nennen, Eckkamp oder Hamburger Chaussee. Er findet seinen Standort nicht auf dieser Karte. Er ruft den Freund an und sagt, was geschieht hier? Ich habe hier eine Karte von der Stadt Köln. Aber ich kann hier nicht meinen Standort finden. Auf dieser Straßenkarte gibt es nicht diese Straßennamen, die ich da vor mir finde. Da sagt der Freund, wie kann ich dir helfen? Also du musst ja jetzt irgendwie zu mir kommen. Ja, sagt er, ich muss aber erstmal hier meinen Ausgangspunkt finden. Und ich kann den nirgendwo finden auf der Karte, deswegen kann ich auch nicht deine Adresse finden. Und so ist er wohl in der Stadt, aber er findet nicht die Adresse seines Freundes, weil er nicht den Standort findet. Viel, viel später stellt sich heraus, dass er die Karte von Köln hat, er die Straße, die Karte von Dortmund hat. Auf der Dortmunder Karte gibt es nicht, sagen wir mal, wie heißt das hier, Schildhausgasse oder wie heißen diese großen Schildhausstraße, ne? Schildergasse und Hohe Straße, nicht? Findet das nicht. So, mit der falschen Karte kann er auch nicht die Adresse seines Freundes finden. So ist es auch, wenn wir in dieser Welt die falsche Sicht haben. Es wird uns sehr schwierig sein, unser spirituelles Ziel zu verwirklichen, wenn wir die falsche Karte haben, die falsche Sicht. Stellt euch mal vor, ihr kommt in Köln an und ihr versucht dann eine Adresse zu finden mit einer falschen Karte, das wird einfach nicht klappen. So kann man auch nicht spirituelles Leben praktizieren in dieser Welt, wenn man die falsche Orientierung oder das falsche Grundverständnis mit sich bringt. Man kann gehen und gehen und sich fortbewegen und fortbewegen, ohne jemals an die gewünschte Adresse, nämlich Selbstverwirklichung, zu kommen. So in den vedischen Schriften wird uns sehr eindeutig angeraten, dass wir, wenn wir unser spirituelles Leben praktizieren wollen, unbedingt die richtige Karte, das heißt die richtigen Informationen, die richtigen Aktivitäten ausüben. Ansonsten wird es für uns immer schwierig sein, Fortschritte zu machen. Ich habe vor einigen Sonntagen hier eine Vorlesung gegeben über einen Mönchen, der die falsche Karte hatte und der sich bemühte und bemühte, aber keinen Erfolg hatte in seinem Leben. Und ich möchte dieses Beispiel sehr gerne heute noch einmal wiederholen. Für manche wird es sicherlich neu sein, die bei dieser Vorlesung nicht da waren. Dieser Mönch lebte in den Himalaya und bemühte sich für viele Jahre um spirituellen Fortschritt. Aber nach 6 Jahren hatte er immer noch das Gefühl, nicht Fortschritte gemacht zu haben. Und so beschloss er dann, ein ganz normales, gewöhnliches Leben auszuüben wollte wieder zurück zu seinem Heimatdorf, wo er heiraten wollte und das einfache Gewerbe eines Schmiedes erlernen wollte. Nun, auf dem Heimweg kam er vorbei an einem Mann, der mit einem Faden damit beschäftigt war, auf dem Eisen zu machen. Und er fragte den Mann, was machst du denn da? Oh, sagte der Mann, ich bin damit beschäftigt, mit einem Faden diese Eisenstange durchzusägen. Oh, sagte da der Mönch, du hast aber viel Geduld. Du hast sehr viel Geduld. Und er dachte sich, ach, ich sollte auch ein bisschen geduldiger sein. Und so ging er zurück in die Himalaya-Berge, um dort weiter mit seinen Meditationen fortzufahren. Nach 3 Jahren war er jedoch noch immer erfolglos. Er hatte noch nicht die Selbstverwirklichung erreicht. Und so ging er aufs Neue zu seinem Dorf, um eine einfache Schmiedelehre zu beginnen, ein Schmiedegeselle zu werden. Und auf dem Wege sah er eine Maus, die damit beschäftigt war, einen Fels, der vor ihr Loch gerollt war, durchzunagen. Oh, dachte sich der Mönch, hat die aber Geduld. Da muss ich auch noch ein bisschen geduldiger sein. Und so ging der Mönch zurück in die Himalaya-Berge, um weiterhin zu meditieren. Aber nach weiteren 3 Jahren, es waren insgesamt jetzt 12 Jahren, war noch keine spirituelle Verwirklichung eingetroffen und noch kein Wohlgeschmack. Und so dachte er sich, ich bin ein zweckloser Fall, ich bin wahrscheinlich ein Materialist, der nur in dem Gewand eines Mönches hier ist, nicht? Lass mich die Sache aufgeben. So ging er zurück zu seinem Dorf. Die Sonne sank schon im Horizont, als er ankam, und die Leute waren schon in den Häusern, um sich vorzubereiten für die Nacht. Da ging er über die Straßen der Stadt oder seines Dorfes und sah plötzlich einen Hund da liegen. Dieser Hund litt fürchterliche Qualen, denn er war überrollt worden von einem Karren. Und seine Beine waren hinten platt gefahren. Eine offene Wunde war da, in dem so eklige Würmer sauchten, nicht? Ganz eklig. Und unter der Zunge, da schwärmten die Fliegen. weiter oder so. Der Hund war fürchterlich am Leiden. Und unser Mönch, der jetzt also blucken wollte, der jetzt den spirituellen Pfad aufgeben wollte, sah ihn da liegen. Und da regte sich in ihm ein Gefühl, was er bis dahin noch nicht gekannt hatte. Er suchte ein bisschen. Ich frage, kannst du mir mal dein Musikinstrument geben? Und dann fand er so einen Gong wie diesen hier, den Ishwari gespielt hat heute bei der musikalischen Darbietung, ging zum Fluss, schöpfte Wasser und brachte das Wasser vor den Hund, der das austrank. Und plötzlich, er musste zweimal schauen, aber doch, er hatte sich nicht getäuscht, hatte sich der Hund umgewandelt. Anstatt seiner stand ein Devata da, ein Wesen von einem höheren Planet, und sagte: Jetzt hast du es verstanden. Jetzt solltest du wieder anfangen zu meditieren. Vorhin hast du nur dich um deinen eigenen Fortschritt gekümmert. Ich, meiner, mir, mich. Kennt ihr vielleicht in der grammatikalischen Deklination, nicht? Das konzentriertes falsche Ego. Nicht ich, meiner, mir, mich. Du hast dich nur darum gekümmert. Aber das ist nicht spirituelles Leben. Spirituelles Leben bedeutet, dass man diese falsche Verbindung mit dem Verständnis, ich bin der Körper, ich bin Deutscher, ich bin Mönch, auflöst und dazu kommt, seine eigentliche Identität als Teil von Krishna oder Teil Gottes zu verstehen. Ich bin Krishnas Teil. Nicht? So. Dieser Mönch hatte alles, was er getan hatte, nur unter der Überschrift des konzentrierten Egoismus getan. Das war seine Motivation. Er hatte die falsche Landkarte. Sorry, ich bin hier. Also, ich meine, ich habe ja hier erwachsene Leute vor mir. Ich habe vor einiger Zeit einen Vortrag vor Kindern gegeben und da musste ich mich mit solchen Hilfsmitteln bedienen. Wenn du die falsche Landkarte hast, dann kannst du noch so rumfahren und suchen und so weiter. Hare Krishna. Hier kommt unsere Deutschlehrerin. Herzlich willkommen. Wenn du die falsche Landkarte hast, kannst du dich noch so sehr bemühen, eine Adresse zu finden. Du wirst niemals die Adresse finden. Wenn du das falsche Konzept hast im Geiste, kann man sich noch so bemühen auf dem spirituellen Weg. Aber es ist nicht möglich, wirklich das spirituelle Ziel des Lebens zu erlangen. Es geht einfach nicht. Man kommt nicht voran, obwohl man sich bemüht. Der Mönch fing dann wieder an, den Hare Krishna Mantra zu chanten, und schon nach kurzer Zeit erfuhr er, wie alle glücksverheißenden Umstände sich einstellten, erfuhr, wie das materielle Leid nachließ, und schließlich hatte er auf der Stufe der Bhava einen direkten Darshan, eine direkte Sicht von der höchsten Persönlichkeit Gottes. Das war, weil er die richtige Landkarte hatte. Er war nicht mehr um sein eigenes Selbst bemüht. Krishna. Wenn der mal alt ist, der kleine Bubi, dann verspreche ich die ganze Zeit, die wir nicht Gemeinschaft haben konnten, wieder gut zu machen, und dann sitze ich mit ihm und unterhalte mich mit ihm. Nicht? Also das kannst du ihm dann sagen, nicht? Weil immer wenn ja gut. Ich würde vorstellen, dass du dich mit einem kleinen Bubi vielleicht in das Zimmer da setzt, auf den Stuhl, dann hörst du das noch. Und der kleine Bubi, mit dem kann man ja ablenken und verschiedene anspruchsvolle Gesellschaftsspiele spielen, nicht? Und so weiter. den kannst du auch noch hören. Mein jüngster Zuhörer und wir entwickeln schon eine zuneigungsvolle Beziehung, aber man muss da immer schreien am falschen Ort. Ja. So. Ja. Das Konzept, worum es geht bei uns, was wir verändern müssen, ist das Konzept des Nehmers. Ich möchte das ein wenig erläutern heute. Die Upanishaden fangen mit ihrer spirituellen Unterweisung an, indem sie sagen, O Kinder der Unsterblichkeit, so sprechen sie uns an, Kinder der Unsterblichkeit, die ihr einst im spirituellen Königreich gelebt habt, höret nun. Also sie sprechen uns nicht an als Sami oder Julia aus Bochum oder der Zeche. Nicht? Sie sprechen uns an als ewige spirituelle Seelen. Doch wenn man die Frage stellt, wer fühlt sich hier wie ein Kind der Unsterblichkeit? Wer ist sich darüber bewusst? Children of Immortality klingt so schön in Englisch. Nicht? Wer ist sich darüber bewusst, würde doch... nur ein zögernder Finger vielleicht bei manchen fast selbstverwirklichten Seelen hochgehen. Nicht? Man ist sich nicht so sehr darüber bewusst, dass man eine ewige spirituelle Seele ist. Und das liegt an einer ganz feinen Bedeckung, die unser ursprüngliches Wissen sehr fein, aber doch sehr effektiv bedeckt. Diese Bedeckung nennt man das Ahankara oder das falsche Ego. Nicht? Ahang ist schön, heißt ich, und Kara heißt der Macher. Ahankara ist der Ich-Macher, der eine falsche Identität produziert. Nicht? Man hat das in Indien oft, dass man so Schneider hat, die einen Tag einen Anzug schneidern können. So schneidet auch das falsche Ego uns nicht nur in einem Tag, in einer Sekunde geht das so schnell bei ihm. Eine falsche Identität, eine falsche Identifikation. Und wenn dann etwas geschieht, was vielleicht eine Störung darstellen könnte, sind wir unglaublich aufgeregt. Nicht? Einmal, kann ich mich deutlich daran erinnern, saß ich mit einem berühmten Menschen in einem Restaurant und wir sprachen darüber, wie wir ein Fernsehinterview vorbereiten konnten und sprachen so über das falsche Ego, ob wir nicht darüber was sprechen könnten. Und dann sagte dieser Mann, dass er vor ein paar Tagen ein Experiment in diesem Restaurant gemacht hat. Und zwar hatte er da gesessen am Tisch und da war der Kellner gewesen und hatte er den Kellner zu ihm gerufen, hey Neger, komm her. Ich finde es fantastisch, ein Neger zu sein, aber in manchen Gesellschaftskreisen gilt das als eine Beleidigung. Ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt, das ist eine ausfallende Bemerkung. Nicht? Hey Neger, komm her. Und der Kellner kam also her und sagte, sag das nochmal bitte. Und er wiederholte das und daraufhin gab der Kellner ihm nicht ein Glas Orangensaft, sondern eine Faust ins Gesicht. Nicht? Weil er sehr in seinem Ego getroffen war. Er wollte als Kroate angesprochen werden und nicht als Neger. Dachte, ich bin ein Kroat und doch kein Neger. Das ist eine schwere Verwechslung und deswegen Beleidigung. Nicht so? Wir müssen den Kellner aufklären. Du bist auch kein Kroate, Mann. Du bist auch kein Mann. Du bist eine ewige spirituelle Seele. Ein Kind der Unsterblichkeit. Nur aufgrund des falschen Egos identifizierst du dich mit einer bestimmten Rolle und wirst unglaublich gestört, wenn du nicht in dieser Rolle akzeptiert wirst oder wenn du anders angesprochen wirst. Nicht? Das ist eine... Katharina die Große weigerte sich strikt, irgendwelche Briefe zu öffnen, in der nicht stand, Ihre Majestät Katharina die Große. Wenn da stand Ihre Hoheit Katharina, Katharina der Große, das reichte nicht aus, musste Majestät sein. Nicht? Wisst ihr, wie Admiral Byrd seine Antarktis-Expedition finanzierte? Könnt ihr nicht wissen, wenn ihr nicht das Buch gelesen habt. Ließ das von reichen Millionären in Amerika finanzieren, die sagten, okay, wir geben dir mehrere Millionen Dollars, wenn du einen der Gletscher nach uns benennst. So eine Art ist, da stehen die Gletscher herum, kein sterbenskranker Idiot wird dorthin gehen und ein großes Wohlgefallen haben an diesen Gletschern, nicht? Aber sie leben in dem falschen Ego. Jetzt, wenn doch ein Stück Land oder Eis wenigstens meinen Namen trifft, dann und nur dann wird es für mich möglich sein, glücklich zu sein und wirklich zu leben. Das ist die große Kraft des falschen Egos, unter der sich die ganze Welt bewegt. Das Bedürfnis, anerkannt zu werden innerhalb einer bestimmten Rolle. Aber der großen Rollenmacher oder großen Rollenspieler ist doch nur einer, der eine falsche Rolle gibt. Unsere eigentliche Identität und unsere ewige Identität ist ein ewiges Teil des Höchsten, ein ewiges Teil Gottes zu sein. Yes, das ist so. Jemand, der im falschen Ego verankert ist, wird sehr leicht von den verschiedenen Feinden, die es im bedingten Leben gibt, kontrolliert werden. Es gibt 6 sehr starke Feinde für die spirituelle Seele in der materiellen Welt. Der erste Feind ist Lust, der zweite ist Gier, der dritte ist Neid, der vierte ist Illusion und so weiter und so fort. Es gibt 6 insgesamt. Ich will hier nicht die Atmosphäre unnötig depressiv gestalten. Nicht? Wenn jemand im falschen Ego ist und nichts von seiner ewigen spirituellen Identität weiß, weil er so bedeckt ist momentan von diesem Element, ist es sehr leicht möglich, dass diese 6 Feinde einen plündern. Stellt euch doch mal vor, ihr würdet von Feinden, unsichtbaren Feinden umstellt, die euch alles plündern, was ihr habt. Die Socken ausziehen, wenn ihr schläft, wenn ihr aufwacht, wo ist denn meine Uhr, nicht? Oder der gute Ohrring fehlt, den habe ich doch abgelegt auf dem Nachttisch. Und sogar die Alarmuhr fehlt, nicht? Und dann geht ihr ins Schwimmbad und kommt zurück und macht euren Schwimmbadschrank auf und seht eure ganze Kleidung, die schöne Modegarnitur fehlt aus dem Schrank, nicht? Und ihr seid nur im Badeanzug da. Es wäre ein sehr leidvoller Umstand, wenn die nicht weggehen würden. So ist es im bedingten Leben. Die Seele wird eigentlich geplündert. Eigentlich, es gibt ein Vers in den Heiligen Schriften, wo es sagt, O Krishna, so lange schon plündern mir ich Lust, Gier und Neid aus, sodass ich nicht dazu komme, dich voller Liebe zu verehren. Die ganze Zeit wird weggenommen von diesen Gier. Oh, ich muss noch das haben, ein Mountainbike mit Profilfederung. Falls es das gibt. Gibt's wahrscheinlich nicht. Ein Mobiltelefon, rot angepinselt. Nicht? Und dann brauche ich absolut noch einen blauen Sari mit goldener Borte und ein paar glücksverheißenden Symbolen da drauf. Oder so. Nicht? Oder wie oft in Beziehungen man das erlebt, dass sich Menschen aneinander ketten und ihre Freiheit total einbüßen. Oder dass man neidisch ist und missgünstig an andere denkt. Nicht? Die Zeit vergeudet. Deswegen sagt ein Spiritualist, so lange diene ich schon diesen falschen Meistern, Lust und Gier und Neid und Illusion. Ah, obwohl ich ihnen so lange schon diene, sind sie nicht mit mir zufrieden. Sie geben einfach keine Ruhe. No peace of mind. Keinen inneren Frieden. Nicht so. So, das sind diese Plünderer kommen dann in unser Leben hinein, wenn wir vom falschen Ego bedeckt sind und nichts über unsere eigentliche Bestimmung und unsere eigentliche spirituelle Identität wissen. Man kann das fast vergleichen mit jemandem, der in einer Amnesie ist. Wisst ihr, was eine Amnesie ist? Das ist ein völliges Selbstvergessen. Man wacht auf und weiß nicht mehr, was man getan hat vorher. Man kann deswegen auch nicht seine Tätigkeit fortsetzen. Man lebt dann vielleicht für ein Jahr oder zwei Jahre so und geht irgendwelchen Tätigkeiten nach, die an und für sich sinnlos sind. Und dann hat man vielleicht Glück nach zwei Jahren, dass einem ein Ziegelstein auf den Kopf fällt und dann ist man wieder, ach ja, ich muss doch noch mein Haus zu Ende bauen und hier meine Prüfung bestehen und meine Kernkraftforschung zu Ende betreiben und so weiter. Nicht so, so ist es mit, wenn das falsche Ego einsetzt. Man wird völlig bedeckt und vergisst seine eigentlichen Tätigkeiten des Lebens und führt die Tätigkeiten immer aus, führt nur unter dem Diktat der falschen Meister aus, die einem die Zeit einfach rauben, wie diese Lust, Gier, Neid und Zorn. Diese unsichtbar sind. Es gab mal diesen Roman, Die Zeitdiebe, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es schon... Irgendwie habe ich mal gehört von einem Roman, wo so Zeitdiebe waren.
Momo.
Dominik fragen, nicht verzagen. Momo, was war da? Da waren so Leute, die raubten die Zeit, oder? Ja. Nicht? So sind Lust, Gier, Neid und Zorn. Die Vasallen des falschen Egos, nicht? Die Diener des falschen Egos, die rauben einen die ganze Zeit, oder einfach wieder mal ein Leben geführt hat ohne Erleuchtung. Schlimm, skandalös. So jemand, der in dieser, sagen wir mal, unter die Fremdherrschaft gefallen ist, der Zeiträuber, er wird mit der falschen Landkarte ans Leben gehen und auch ans spirituelle Leben. In dieser westlichen materiellen Kultur sind wir es gewöhnt, uns zu bemühen, materielle Dinge und Erfolge um uns herum zu scharen. Bewunderer vielleicht, Titel, Positionen und so weiter und so fort. Und sind sozusagen in einer Nehmerkultur groß geworden. Die spirituelle Kultur des Ostens ist eine Geberkultur, wo man von folgendem Verständnis ausgeht. Ich bin so und so nicht der Körper. Dieser physische Körper ist aus den materiellen Elementen geboren worden und nach einer gewissen Zeit wird er sich wieder zersetzen und wieder zu den materiellen Elementen werden. Nicht? Das Wasser wird zu Wasser gehen, die Luft zu Luft und das Feuer zu Feuer und der Staub zu Staub. Das ist in diesem auch christlichen Gebet letztendlich gemeint, Erde zu Erde, Staub zu Staub. Was da gemeint wird, ist, dass der Körper sich disintegriert und wieder in seine Bestandteile zusammenfällt, nicht, und sich auflöst in dieser zeitweiligen Form, die er angenommen hat im Raum und in der Zeit, die ihm gegeben ist. So, das spirituelle Verständnis ist, ich habe diesen Körper für eine ganz bestimmte Zeit nur. Dann wird er sich zersetzen. Nicht wird er eins werden mit den materiellen Elementen. Ich aber, die spirituelle Seele, sollte diese Zeit, die ich mit diesem Instrument, dem physischen Körper habe, so verwenden, dass ich ewigen Nutzen erlange. Alles in der Welt muss ich verlassen, weil die Grundlage der Anschaffung oder die Grundlage der materiellen Existenz zeitweilig und vorübergehender Natur ist. So, ich muss mich bemühen, in der kurzen Zeit, die ich habe, den Körper so einzusetzen, um ewige spirituelle Werte oder Dinge oder Verwirklichung oder Erkenntnisse eben zu sammeln. Und ich kann das tun, indem ich in dieser Zeit, die ich habe, nicht versuche, der Nehmerkultur, ein Mitglied der Nehmerkultur, im Nehmerclub zu werden, sondern ein Mitglied im Geberclub werde. Ich werde mich einsetzen, mit anderen Worten, Körper, Geist und Intelligenz, meinen Werkzeugen, die ich habe, um etwas in dieser Welt zu tun, was anderen nützt und was der höchsten Persönlichkeit Gottes Freude macht. Nicht? Ich möchte hier ein total interessantes Beispiel geben. Das Beispiel von einem König namens Rantideva. Rantideva hatte 48 Tage lang gefastet. Wie lange habt ihr schon gefastet, wenn ich fragen darf? 7 Stunden. Wie viel?
10.
10 Tage. Herzlichen Glückwunsch.
20 Tage.
20 Tage. Oh, und du lebst immer noch. Ja.
3 Tage.
3 Tage. Auch sehr gut. Es entschlackt manchmal. 2 Wochen. Huch. Aber dann mit Gemüsesaft wahrscheinlich, oder?
Ja. Mit Säften. Andreas Bader, 56 Tage. Dann war Ende.
56 Tage, aber dann war Ende.
Halbtag.
Aber nur die Zigaretten. Aber nur die Zigaretten. Rantideva hatte für 48 Tage ohne etwas zu trinken gefastet. Nicht? Und stellt euch vor, schließlich nach 48 Tagen saß er vor einem Teller. In diesem Augenblick kam ein Brahmana vorbei und sagte: Ich bin so hungrig. Oh, sagte er, ich bin zwar König über dieses Land, aber ich kann mich nicht den Brahmanas widersetzen. Wenn die hungrig sind, sollen sie gespeist werden, und gab ihnen einen Anteil seiner Speise. Wollte er gerade essen. Da kam ein Shudra. Ich bin so hungrig, König. Ja, sagte er. Dann nimm doch. Gab ihm einen Anteil seiner Speise. Da kam ein Jäger mit 6 Hunden. Oh, König! Ich bin so hungrig, mich schnürt es den Bauch zusammen. Sehr strong, und meine Hunde auch. Meine Hunde auch. Oh, sagte Daranti Deva, ich sehe in euch Teile der höchsten Persönlichkeit Gottes. Ihr seid für mich verehrenswürdig. Bitte nehmt euch. Und er gab den Rest seiner Mahlzeit weg. Dem Augenblick wollte er das Wasser trinken. Da kam ein Hundefresser vorbei, gibt's auch. Die stehen an der Ecke, und wenn ein Hund vorbeiläuft, dann schnappen sie ihn am Schwanz und tun ihn so geschickt das Reißen, dass er irgendwie so einen Rückgratsbruch kriegt, und dann wird er frittiert und gegessen. Nicht? Da kam ein Hundefresser und sagte: Ich bin so durstig, ich habe so lange nicht mehr getrunken. Rantideva sagt: Solange es noch irgendjemand gibt in dieser Welt, der ein Teil Gottes ist, werde ich ihm das geben, was ich habe. Und gab ihm das Dingens, das Glas mit Wasser. In dem Augenblick offenbarten sich ihm die machtvolle Devatas, die Regenten des Universums, die höheren Wesen, sagten: Wir sind so zufrieden mit dir. Wir haben dich auf eine Probe gestellt, aber du hast die Probe gut bestanden. Nun, wenn wir in unserer westlichen Kultur das hören, denken wir: Eine ziemlich verrückte Geschichte. Hoffentlich ist das nicht eine Einleitung zu unserem Sonntagsfestmahl. Und so weiter. Wenn da also einer kommen würde und sagen, kannst du mir vielleicht diesen Simply Wonderful, diesen einfach wunderbar, also heißt eine Süßigkeit, einfach wunderbar, abgeben, dann sagen wir, nein, hol dir doch selber eine. Und so weiter. Ne? Für uns ergibt das kaum Sinn, weil wir programmiert sind mit der falschen, weil wir eine bestimmte Landkarte in uns drin haben. Ich, meiner, mir, mich. In dem Augenblick jedoch, wo wir verstehen, dass wir so und so nicht ich und mir und meiner, mir, mich bin, also dass wir in einer falschen, trügerischen Illusion sind, dass wir alles ewige Seelen sind. Ja? In dem Augenblick gibt es unglaublich viel Sinn, dass man das zeitweilige Leben einsetzen kann, um anderen zu nützen. Weil dadurch ewige spirituelle Nutzen erfahren werden. Wenn wir andere sehen können als Teile Krishnas, ja, und die aktiv werden können für ihren Fortschritt im Leben, stellen wir damit Krishna unglaublich zufrieden. Nicht? Ein sehr, sehr nices Konzept. Spirituelles Leben, sehr oft wird gesagt, ja, das bedeutet, dass man einfach nimmer nur glücklich ist und nur noch strahlt, wie in der Blendax-Reklame. Das ist eine bekannte Zahnpasta. Ich bin hier nicht angestellt von dieser Zahnpasta, nebenbei gesagt. Nein, spirituelles Leben heißt, ein Opfer zu bringen, sehr oft. Auch wenn man mal keine Lust hat, früh aufzustehen, die heiligen Namen Krishnas chantet. Nicht? Auch wenn die Erscheinungsweisen von Unwissenheit und Leidenschaft an ein Zerren und Ziehen und es zieht hier und da, trotzdem seine Tätigkeiten im Dienste Krishnas zu tun. Nicht? Das heißt spirituelles Leben. Dann erst kann man wirklich erfolgreich sein. Es heißt in den Sanskrit-Schriften, dass es zwischen uns und Gott Universen gibt, die aber durch eine einfache Brücke überbrückt werden können. Diese Brücke heißt in Sanskrit Setu. Setu. Was ist das denn für eine Brücke? Yagya heißt diese Brücke. Yagya heißt, ein Opfer darzubringen. Ich hatte heute ein sehr nices Gespräch mit einem jungen Devotee hier von unserem Tempel, die mir sagte, ich würde dies und das und jenes gerne machen und hier und da, und die sind ja sehr kreativ, und die Hare Krishna Devotees, also wenn ihr sie kennenlernt, werdet ihr merken, das sind Individualisten. Unglaublich. Nicht? Ist das auch deine Erfahrung? Oder Sami, ist das auch deine Erfahrung? Man trifft schon ganz schöne Individualisten, nicht so? Dann sagte sie so am Ende, nachdem sie eine lange Liste von Jungmädchenträumen vorgeschlagen hatte, nur noch Teneriffa fehlte in der Sammlung, nicht? Sagte sie, ach, anyway, das ist nur, was der Geist so produziert, aber ich bin ja nicht der Körper und ich bin ja nicht dieses Ego. Ich möchte im Grunde genommen einfach das tun, was Krishna am meisten zufriedenstellt. Diese einfache Verwirklichung, im Leben eines Menschen ist sehr, sehr wertvoll, weil er damit sich von dieser feinen Bedeckung, dem falschen Ego, löst und auf die Grundlage des Eigentlichen kommt, wo wir einfach uns verstehen als Teile Krishnas, die höchste Erfüllung erfahren, wenn sie in einem liebevollen Zusammenspiel sind mit ihm. Das ist eine ekstatischen Verbindung. Nicht? Sucht man das nicht in der materiellen Welt, dieses Gefühl, eins zu werden in einer ekstatischen, fast auflösenden Verbindung? Nicht? Hinter diesem Wunsch steht die Sehnsucht der Seele, wieder vereint und verbunden zu werden, vereint und verbunden zu sein mit dem Höchsten. Nicht? O Kinder der Unsterblichkeit, die ihr einst im ewigen Königreich Gottes gelebt hat, hören nun, wie ihr dazu kommt. Man kommt dazu, nur dies zu verwirklichen, wenn man diese dünne Schicht des falschen Egos entfernt. Und es tut nicht weh. Stellt euch mal euer Sonntagsfest vor. In wenigen Minuten ist es soweit. Ich habe gehört, dass unsere Gäste aus Schweden wieder gekocht haben. Stimmt es, Ishvari? Sunanda, der ein Kochbuch herausbringt über die feinsten Zungenbezirzer der Welt. Nicht? So weiter. Also ein absolut guter Koch. Wir haben hier seit einigen Monaten einen Koch aus Schweden hier. Wusstet ihr das überhaupt? Ein absolutes Genie. Wir sollten vielleicht nach jedem Sonntag ihn auf den Schultern durch die Räume tragen. Nicht? Ja. So, stellt euch mal vor, wir würden euch das Sonntagsfest mal servieren. Mit einer Bedingung. Heute kriegt ihr, wir würden euch noch ein kleines Taschentuch servieren. Oder füllt man sich auf die Zunge. Oder anders ausgedrückt, das tut man sich auf die Zunge. Nicht? Und dann schmeckt mal los. Der Genuss ist einfach nicht so stark mit diesem Taschentuch auf der Zunge. So ist es auch, nicht sehr kultiviert heute, so ist es auch mit dem Leben in der materiellen Welt. Wenn man vom falschen Ego bedeckt ist, ist der Genuss, ist einfach das Lebensgefühl nicht so stark. Man kriegt nicht so viel von der Wirklichkeit mit. Man lebt getrennt von der Wahrnehmung des Wirklichen, weil man in einer falschen Identifikation lebt und reagiert und empfindet auch. Täuschung ist ja nicht etwas, was nur außerhalb von uns existiert. Nein, es existiert in uns und deckt unsere Wahrnehmung, sodass wir weder von der uns umgebenden Wirklichkeit ein klares Bild haben, noch von uns selber. So ist das ja. So muss man das ja sehen. Nicht so? In dieser, deswegen möchte ich euch allen vorschlagen, praktiziert in eurem Leben eine Geberkoordinate. Die Koordinate so kreuzt, nicht so? Man sollte auf zwei Richtungen geben. Eins für Krishna. Einmal wurde mein spiritueller Meister gefragt, wie ist es mit dem Chanten? Okay, was hast du vor? Ja? Krishna. Guck mal, so wie jetzt sich dieser Vorhang vor euch und den Altar legt, legt sich das falsche Ego zwischen euch und eure Seele. Glum, ist geschlossen. Man sieht den Altar nicht mehr. Man sieht die Seele nicht mehr. Nicht so. So, man kann dieses falsche Ego aufbrechen, indem man eine Geberkoordinate in sein Leben hineinlegt. Es sollte in zwei Richtungen gehen. Bei einer Koordinate geht es nach oben und also in die so vertikal hoch und horizontal. So. Unsere erste Sache ist, wir sollten Krishna etwas geben. Nicht? Unsere Zeit und unsere Aufmerksamkeit. Und das können wir am besten tun, indem wir den Hare Krishna Mahamantra mit großer Aufmerksamkeit zu Hause chanten. Das ist etwas, was man gibt. Zeit und Energie und vor allen Dingen Konzentration. Nicht? Oder wir können im Tempel etwas tun und etwas geben. Wie einige von euch, die wir gleich zelebrieren werden. Ihr habt euch beteiligt an diesem fantastischen Programm, dem Kailash-Programm. Es ist ein Programm, was ich gleich noch bekannt geben werde, wenn ich einige von euch dann bitte zu kommen und das Kailash oder den Kailash in Empfang zu nehmen. Nicht? Man kann aber auch zu Krishna, auch in die Horizontale etwas geben, das heißt zu anderen Lebewesen etwas geben. Versucht mal an einem Tag, für jeden Tag, vielleicht Devotees einen Dienst zu erweisen oder Leuten, die in der einfach Freunden, dass ihr etwas versucht, nichts für die zu tun. Und sei es nur, dass man denen einfach mal zuhört, was die da erzählen wollen, nicht? Dann werdet ihr sehen, dass ihr so ein bisschen in diese Geberstimmung kommt und somit qualifiziert werdet, auf die Brücke zu treten, die uns und die spirituelle Welt verbindet, nämlich die Brücke des Yagyas, des Opfers. Nicht das. Nur ist es wichtig, dass, wenn ich von Geber spreche, meine ich damit nicht das materielle Konzept von Wohltätigkeit. Ich war damals, als ich zum spirituellen Leben kam, wurde ich oft angehalten von Trinkern auf der Straße. Und die sagten, kannst du mir mal 50 Pfennig leihen? Habe dann immer eine Mark gegeben und bin dann nach einer Stunde vorbeigekommen, da hatten die Wermutflasche im Hals und so weiter und so fort. Oder materielle Wohltätigkeit, dadurch, dass, also, dass man materielle Wohltätigkeitsarbeit gibt, den Trinkern vielleicht eine neue Wermutflasche spendiert oder was weiß ich, tut, nicht, sondern dass man spirituelle Wohltätigkeitsarbeit tut und jemanden tatsächlich hilft, aus dem Kreislauf von Geburt und Tod herauszukommen durch das Verbreiten von spirituellen Wissen. Wenn man da etwas machen kann, kann man seine menschliche Form des Lebens sinnvoll einsetzen und etwas Wichtiges erreichen. Yes. Das ist ein Punkt, den man eigentlich vom Tempel aus mit nach Hause nehmen muss und dann im Tempel und dann darüber nachdenken muss für sich privat, was das privat für einen bedeutet. Gut, ich möchte jetzt gerade mal sehen, wir haben jetzt, glaube ich, unsere Überraschung und willst du mal gerade gucken, ob es soweit schon ist und mir dann aber Bescheid sagen, ich verriere und ja. Aber ja, bitte.
Ja, also ich kann mir vorstellen, dass nach einem schönen Vortrag, zum Beispiel jemand, der noch wenig davon gehört hat, jetzt voller Feuer und Flamme ist und sagt, ja, er hat recht und das möchte ich auch. Ich möchte jetzt beitragen zur spirituellen Entwicklung der Leute um mich herum, hat aber selber noch keine oder wenig innere eigene Erfahrung. Und das Wissen, was er jetzt von dir und aus den Büchern hat, ist noch mehr mental.
Ja, also, theoretisch, ja. Es gibt folgendes Phänomen. Ein Lehrling bekommt von einem absoluten Elektromeister die Unterweisung, dreh diese Schraube und dann passiert, wirst schon sehen, was dann passiert. Und er dreht die Schraube und plötzlich geht ein Feuerwerk los, zum Beispiel. Oder irgendetwas. Und er sagt, oh ja, dass ich daran beitragen konnte, auch ohne Wissen von dem Feuerwerk, ist erstaunlich. Was ich mit diesem Beispiel ausdrücken möchte, ist Folgendes. Auch ein Mensch, der wenig bisher oder ja nur mangelhafte spirituelle Verwirklichung hat, kann sich zum Nutzen anderer einsetzen, indem er einfach wie ein Briefbote agiert. Das heißt, als einer, der etwas unverändert weitergibt. Nicht? Der Briefbote macht ein armer Mann sein, aber reicht dir ein Briefumschlag, in dem 1000 Mark drin sind. So kann auch jemand, der im spirituellen Leben vielleicht noch nicht so bewandert ist, einfach eine Bhagavad Gita nehmen und es jemanden weiterschenken. Nicht viele Leute haben so mit ihrem spirituellen Leben angefangen. Oder er kann geweihte Speise nehmen und es verbreiten. Oder ich weiß, er kann einfach aus seiner Verwirklichung sprechen. Ich zum Beispiel, als ich das erste Mal zum Tempel kam, hatte ich eine sehr deutlich ausformulierte materielle Lebensanschauung und die dann auch vorgetragen. Und der Devotee, dem ich dich vorgestellt hatte, schaute mich total, es war ein ganz junger Devotee, schaute mich total entgeistert an und sagte, aber du bist doch kein Schwein. Ich möchte jetzt hier mal mein ruiniertes Ansehen vielleicht. Nein, es waren jetzt nichts. Aber es beruhte auf dem Prinzip der eigenen Sinnbefriedigung. Nicht? Das war so das erklärte Ziel. Und er sagte das. Und als das so kam, so ehrlich, hat sich zunächst einmal alles in mir gesträubt. Es war absolut intellektuell, was ich vorgetragen hatte. Aber als er das so sagte, das war wie eine Bombe. Und ich musste mir dann Gedanken machen über den Unterschied zwischen den Zielen der Tiere und die der Menschen. Das saß unglaublich. Ich möchte also in dem ersten Teil meiner Antwort sagen, dass wenn man einfach etwas weitergibt und wenn man ehrlich ist, das ist ganz, ganz wichtig, wenn man nur über das spricht, was man schon verwirklicht hat und erkannt hat, dann kann man eine unglaubliche Wirkung erzielen in dem Zuhörer. Hare Krishna, welcome Sundarananda Prabhu. Ich möchte ganz kurz Sundarananda, I have heard so much nice things about you that I wanted to introduce you. Das ist Sundarananda, unser Koch aus Schweden. Aber trotzdem muss ich noch in den zweiten Teil meiner Antwort sagen, das ist you're just sitting before our guest. Now I can see her again. Yeah, that's all right. That's all right. Nun geht es wieder. Ja. Im zweiten Teil meiner Antwort möchte ich ganz deutlich hervorheben, es ist sehr wichtig, dass wir eigene Verwirklichung in uns tragen. Entsprechend der eigenen Verwirklichung wird unsere Hilfe, die wir geben können, tiefer gehen oder an der Oberfläche vielleicht versinken. Es gibt diese schöne Analogie von der Mutter, die ein zuckerkrankes Kind hatte und nachdem sie alles probiert hatte, das Kind zu einem Heiligen brachte und sagte, also sag du ihm, er soll aufhören, Zucker zu essen, sonst isst er sich zu Tode. Der Heilige sagt, das kann ich nicht. Komm nach einer Woche wieder. Nach einer Woche kam die Mutter mit dem Kind wieder und der Heilige schaute es ganz fest an und sagte, hör auf, Zucker zu essen, das ist ungesund für deine Zuckerkrankheit. Ja, sagte der Junge, wenn du das meinst, esse ich nie wieder Sweets, Süßigkeiten. Das wirkte auch. Die dankbare Mutter kam nach einigen Monaten zurück und sagte, warum mussten wir ein zweites Mal die Reise zu dir antreten? Warum hast du es nicht beim ersten Mal schon gesagt? Oh, sagte da der Heilige, als sie das erste Mal kam, habe ich selber noch Zucker gegessen. Diese Geschichte soll illustrieren, dass dann, wenn man aus der Verwirklichung herausspricht, ein weitaus tieferer Eindruck hinterlassen wird, als wenn man es nicht tut. Nicht, aber sollen wir jetzt warten, bis wir selbstverwirklichte Seelen sind? Jivan Muktas, sagt man im Sanskrit, befreite Seelen. Nein, wir können auch jetzt schon etwas tun. Transzendentale Literatur verteilen können wir in unserem Freundeskreis. Wir können uns treffen unter uns und Gemeinschaft miteinander pflegen. Und wir haben dort heute Morgen ein fantastisches Programm vorgestellt, das Bhakti Sangha-Programm, was ihr bestimmt, also ihr könnt die Devotees fragen, die hier sind, wie das geht. Nicht? Dass wir uns treffen bei uns und einfach spirituelle Treffen machen, wo sich Krishna einfach manifestiert. Nicht? Wir können bei uns Speise zubereiten und es kochen, das teilen. Es gibt viele Möglichkeiten, dass auch wir entsprechend unserer Möglichkeiten, muss man da auch sagen, Spiritualität verbreiten. Wir können gute versuchen, Beispiele zu sein, entsprechend unserer Verwirklichung, nicht, und so weiter. Der spirituelle Meister von Srila Prabhupada sagte einmal, in dieser Welt gibt es keinen Mangel. Und wenn es einen Mangel gibt, ist er auf den wirklichen Mangel zurückzuführen. Das ist der Mangel an Krishna-Bewusstsein oder an Gottesbewusstsein. Und wir können auf unsere Art und Weise beitragen, da den Menschen zu helfen heutzutage. Ein solches Programm möchten wir euch jetzt gerne vorstellen. Ist es soweit? Wenn der Alter aufgeht. Gut, es fehlt noch ein bisschen für die Überraschung, aber da hinter der Türe bräut sich schon was zusammen. Ja, total fantastisch. Klöter, Klöter. Vielleicht wird ein Feuerwerk vom Altar gezündet werden. Nein, sonst muss jeder fliehen. Gut, ich möchte dann das so beantworten. Habt ihr sonst noch irgendwelche Fragen? Aber es ist ganz wichtig, an der Verwirklichung zu arbeiten. Dann haben unsere Worte und unsere Taten Kraft. Bitte schön.
Mir passiert es sehr oft, dass ich in meinem Fall schon Ego hin, aber er ist gar nicht merke.
Ja.
Das kommt der Wind ja auch, dass mir das dann wacht.
Ja.
Dass ich dann halt.
Gerade im Augenblick.
Ich bin so schön reagiere, weil ich weiß nicht, wie ich das
halt. Indem du eine ganz wichtige Übung, die zum spirituellen Leben notwendig ist, machst. Und zwar, dass du es lernst, der Beobachter in deinem Körper zu sein. Im Bhagavad Gita gibt es einen total interessanten Text. Da heißt es, die befreite Seele weiß, während sie Dinge annimmt und Dinge wegnimmt. Während sie Nahrung zu sich nimmt und sich entleert, während sie Dinge sieht, und so weiter. Und dann wird eine lange Liste aufgeführt. Die befreite Seele weiß stets, während sie all diese Dinge tut, dass nur der Körper aktiv ist und das Selbst nichts tut. Ich mache sehr oft die Bemühung, dass ich schwupp plötzlich aus dem Körper rausgehe, meiner Beobachtung, und euch von einer anderen Perspektive sehe. Ich sehe mich dann hier sitzen, ein bisschen ermüdet von vielen Reisen, und höre kritisch zu und sage, du kannst dich noch ein bisschen besser konzentrieren, glaube ich. Nicht und so weiter. So kann man tatsächlich eine Übung lernen, mit der man lernt, sich zu beobachten. Wenn man das vermag in seinem Leben, ist man unglaublich gesichert. Man ist dann immer in auf der spirituellen Ebene selten zu Fall kommen. Nicht? Das muss man allerdings üben. Ich sage jetzt nicht, dass ich eine befreite Seele bin. Ich bin Lichtjahre davon entfernt. Aber man kann es üben, diese Thematik. So, jetzt hören wir ein verheißungsvolles Rauschen. Was ist wohl? Oh, ja!